Ja, wir haben heute das Thema Leiden für die Leidenschaft, Liebe, die stärker ist als alles andere. Und ich denke im Neuen Testament, die Geschichte von Saulus von Tarsus, dem ehemaligen Christenverfolger, gebürtigen Juden, der Christ wurde, ist eine ganz starke Geschichte, was Gott in Menschen an Umkehr bewegen kann. Ich möchte aus dem Philipperbrief lesen, Kapitel 3, die Verse 3 bis 11. Da schreibt Paulus aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi, eine Stadt im heutigen Griechenland. Nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Wir lernen Paulus als sehr leidenschaftlichen Menschen kennen. Ist es überhaupt möglich, sich 100-prozentig zu investieren mit der gesamten Persönlichkeit, wenn man keine Leidenschaft für das besitzt, wofür man lebt? Wie leidenschaftlich sind wir eigentlich? Wofür und in welcher Hinsicht sind wir leidenschaftliche Menschen? Wünschen wir uns mehr Leidenschaft oder ist uns das eher suspekt? Es hat einmal jemand gesagt, gib mir etwas, wofür es sich zu sterben lohnt, dann will ich mit ganzem Herzen dafür leben. Nach so viel sinnlosen und grausamen Kriegen weltweit und wo wir aktuell durch die Presse viel von Selbstmordattentätern mitbekommen, ist dieses edle Motiv für etwas zu sterben in Verruf gekommen. Die Idee, dass der Zweck die Mittel heiligt, dass für irgendeine Richtigkeit Menschenopfer gerechtfertigt seien, das durchzieht die ganze Religionsgeschichte und leider auch die christliche mit Unheil. Saulus von Tarsus, der sich später selbst Paulus, der Kleine, nannte, war definitiv ein religiöser Fanatiker. Er hat sich mit Haut und Haaren für seine Religion eingesetzt, dafür, dass alle Regeln eingehalten werden. Andersgläubige mussten bekämpft werden. Sie verdienten keinen Respekt. Paulus' Leben stand für kompromisslose Richtigkeit. Äußerlichkeiten wie seine Nationalität, seine Herkunft, seine Bildung, seine Leistung, sein sich im Recht wissen und fühlen, seine Strenge erfüllten ihn mit Stolz. Bei Religion geht es immer um ein System, um Formen, um Regeln, um Richtigkeit, den menschlichen Versuch, es irgendeinem Gottesbild richtig zu machen, es für Gott richtig zu machen. Ein Hamsterrad voller Anstrengung und persönlichen Stolzes. Kein Wunder, dass man dabei hart werden kann. Paulus war ein ganz harter, bis ihm der auferstandene Jesus Christus begegnet ist. Vermutlich hätte ihn auch gar nichts anderes stoppen können in seinem knallharten religiösen Eifer. Dieses Vorher und Nachher beschreibt Paulus selbst in seiner Verteidigungsrede vor Festus und König Agrippa, nachdem er von Juden angeklagt worden war. Und das ist uns überliefert in Apostelgeschichte 26, Vers 9 bis 25. Und das möchte ich nochmal ergänzend lesen. Zwar meinte auch ich zunächst, man müsse den Glauben an Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte: Herr, wer bist du? Worauf er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich beschützen vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von mir wissen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben, und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, dass die Menschen von der Sünde umkehren, sich abwenden sollen und durch ihr Leben zeigen, dass sie sich geändert haben. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich jetzt auch umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich heute noch vor allen, den Machthabern wie dem einfachen Volk, bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben. Christus, der versprochene Retter, muss leiden und wird als erster von den Toten auferstehen, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht zu bringen. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt und sagte: Du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Meine Worte sind wahr und ich weiß, was ich sage. Nachdem Paulus Jesus Christus als Auferstandenen kennengelernt hat, hat er fortan gewaltfrei, leidenschaftlich für die Liebe gelebt. Und deshalb schreibt er aus dem Gefängnis der Gemeinde in Philippi, die er ja selbst gegründet hatte, in Vers 7 bis 9: Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Religion beschäftigt sich mit Regeln und Äußerlichkeiten und Paulus lernt etwas ganz anderes kennen. Paulus lernt den christlichen Glauben kennen, bei dem es im Zentrum um die Beziehung zu einer Person geht, Jesus Christus. Er lernt einen Glauben kennen, der alles Grundsätzliche geschenkt bekommt und nicht erleisten muss. Paulus entdeckt ein anderes, neues, leidenschaftliches Leben, ein Leben, das der Liebe dient. Ein Leben, das der Liebe dient. Beziehung statt Äußerlichkeiten, Glaube statt Religion, Vertrauen statt Leistung, Liebe statt Richtigkeiten. Ein Leben in der Kraft der Liebe Jesu, die Leiden in Kauf nimmt. Liebe, die selbst Feindschaft überwindet. Paulus erfährt es, Jesus lebt. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und damit ein Siegel unter das ganze Leben Jesu, was er getan und gesagt hat, gedrückt. Jesus ist tatsächlich Gott. Und Gott ist die Liebe. Das steht seit Jesus felsenfest. Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft, die alles Böse überwindet und die Kraft, die uns Würde, Vergebung, Versöhnung und ewiges Leben schenkt. Für Religion und Richtigkeit sterben Fanatiker voller Hass, indem sie sich und andere Menschen opfern. Für den Glauben an Jesus Christus sterben Menschen, die verfolgt werden voller Liebe, weil sie die große Liebe Gottes kennengelernt haben, für sich angenommen und nicht mehr verleugnen können. Menschen, die von der Liebe Jesu entzündet sind, leben ewig und sind nicht tot zu kriegen. Und deshalb lassen sie sich von Jesus diese Liebe schenken, sogar ihre Feinde segnen und lieben zu wollen und erleben es, diese Kraft zu bekommen. In der persönlichen Beziehung zu Jesus, im Vertrauen auf ihn, erleben sie eine übernatürliche Kraft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Paulus formuliert in der Passage seinen Wunsch ab Vers 10. Eigentlich sind es drei. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Denn er hat eine große Perspektive. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Wie geht es uns mit diesem dreifachen Wunsch und dieser Gewissheit des Paulus? Er schreibt es ja nicht theoretisch vom grünen Tisch, sondern aus dem Gefängnis. Hören wir seinen starken Herzschlag? Hören wir seine Leidenschaft für diese Freundschaft zu Jesus, seinem Herrn und Erlöser, diese innige Beziehung zum Auferstandenen? Hören wir, wie klar er davon ausgeht, dass er in dieser Beziehung an einer Kraftquelle der Liebe angeschlossen ist, die alle menschlichen Möglichkeiten sprengt und Angst vertreibt? Mit diesen übernatürlichen Möglichkeiten und der dankbaren Gewissheit, dass uns ja alles geschenkt ist, lässt sich auch Leiden und Tod teilen. Mit der Ewigkeit vor Augen verliert der Tod und alles Schreckliche an Schrecken. Symbolisch erleben Nachfolger Jesu in ihrer Taufe das Sterben und den Beginn eines neuen Lebens, das nicht kaputt zu kriegen ist. Dieses neue Leben kann der leibliche Tod nicht mehr zerstören. Die Liebe Gottes in Jesus Christus ist die stärkste Kraft der Welt. Diese Liebe ist so gewaltig, dass daraus ein Mut entspringt, der unvorstellbar ist. Diese Liebe ist so gewaltig, dass sie im Feind und Peiniger noch das Bild Gottes sieht, von ewiger Gnade und Versöhnung mit dem Peiniger träumt. Ich möchte dazu eine Geschichte anführen. Nachdem in Rumänien die Kommunisten die Macht ergriffen hatten, wurde Pastor Richard Wurmbrand 1948, er war 1909 geboren und war mit 28 Jahren in Rumänien Christ geworden, auf dem Weg zu seiner Kirche von der Geheimpolizei entführt und 8 Jahre im Gefängnis gehalten, davon 3 Jahre unter der Erde in Einzelhaft. Unter der Auflage, nicht mehr zu predigen, wurde er danach amnestiert, aber 3 Jahre später wurde er, weil er nicht schweigen konnte, erneut verhaftet und wieder für 5 Jahre eingesperrt, bis ihn für 10.000 US-Dollar norwegische Christen aus Rumänien freikaufen konnten. Erst 1990 durften er und seine Frau nach 25 Jahren Exil wieder nach Rumänien einreisen. Erst nach seinem Tod 2006 wurde er an die 5. Stelle einer Liste der 100 berühmtesten Rumänen gewählt. Im Westen wurde er der Begründer einer weltweiten Missionsgesellschaft, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Über seine Hafterfahrung schreibt er: Jahrelang saß ich allein in einer Zelle. Nie sah ich die Sonne, den Mond, Sterne oder Blumen. Nie sah ich Menschen, außer den Beamten, die mich verhörten, schlugen und folterten. Einzelhaft war wie Sterben. Manchmal, wenn wir geschlagen und gefoltert wurden, fühlten wir uns wie Stephanus, der seine Mörder nicht wahrgenommen hat, die Steine warfen. Er sah nicht die Steine, sondern den offenen Himmel und Jesus zur Rechten des Vaters. Wir fühlten uns dann nicht wie im Gefängnis. Wir waren umgeben von Engeln, wir waren bei Gott. Wir glaubten nicht mehr nur deshalb an Gott, Jesus Christus und Engel, weil in der Bibel davon geschrieben stand. Nein, wir glaubten, weil wir Gott erlebten. Mit großer Demut kann ich sagen, wie die Apostel, was wir mit eigenen Augen gesehen und angeschaut und gefühlt haben, davon schreiben wir. Nach der ganzen Gehirnwäsche war das Schlimmste die Folterung. Sie folterten uns, weil wir an Gott glaubten. Aber dann passierte das Wunder. Als es zum Schlimmsten kam, als wir gefoltert wurden wie nie zuvor, begannen wir, diese Menschen zu lieben, die uns quälten. Wie eine Blume, die dich mit ihrem Duft belohnt, wenn du sie unter deinem Fuß zermalmst, so liebten wir unsere Peiniger umso mehr, je mehr sie uns verspotteten und folterten. Er wurde später oft gefragt, wie können sie denn jemanden lieben, der sie foltert? Und er antwortete, indem ich auf die Menschen sehe, nicht wie sie jetzt sind, sondern wie sie sein werden. Ich könnte in meinem Peiniger doch Saulus von Tarsus sehen, den zukünftigen Apostel Paulus. Viele Offiziere der Geheimpolizei, denen wir von Jesus erzählten, sind später Christen geworden und waren selbst bereit, dann auch im Gefängnis für Christus zu leiden, weil sie ihr Heil in Jesus gefunden hatten und ihren Glauben nicht verleugnen konnten. Obwohl wir wie Paulus im Gefängnis waren, sahen wir in unseren Peinigern durch die Kraft der Liebe Jesu mögliche Gefängniswärter, so wie den von Philippi, der damals im Gefängnis von Paulus umkehrte. Wir träumten davon, dass unsere Peiniger bald schon sagen würden, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Im Gefängnis, da haben wir die Hoffnung der Erlösung für unsere Feinde gefunden. Dort haben wir ein Gefühl der Verantwortung ihnen gegenüber entwickelt. Und wir fragten uns, was können wir tun, um diese Menschen für Jesus zu gewinnen? Die Tore des Himmels sind für sie nicht verschlossen. Sie können, wie wir alle, noch umkehren und Vergebung finden. Nur die Liebe Jesu, diese starke Liebe, kann den Folterer und den Terroristen verändern. Wenn wir so etwas lesen und hören, dann wird doch offenbar, je mehr wir die Kraft der Liebe Gottes kennenlernen und erfahren und unsere Zukunft fest bei Gott sehen, desto leidenschaftlicher werden wir in den unterschiedlichen Situationen unseres Lebens unseren Glauben glaubwürdig leben können. Dass selbst in den krassesten Situationen noch Gottes Liebe wie ein Licht in der Dunkelheit aufleuchtet. Für alle, die Jesus nachfolgen, gehört unbedingter Respekt zur Menschenwürde. Nachfolger Jesu sind für Religionsfreiheit, für alle. Liebe zwingt sich nämlich nicht auf. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Ohne Leidenschaft und auch ohne Leidensbereitschaft können wir nicht lieben und nicht der Liebe dienen. Wer Jesus nachfolgt und in Beziehung mit ihm lebt, wird immer tiefer in diese Liebe, die erstaunlich ist, hineingezogen. Jesus ist uns zum Vorbild geworden, der seine Feinde geliebt und gesegnet hat. Jesus lädt uns ein, zu vertrauen, dass seine Liebe das Böse überwindet. Wollen wir darauf in unseren Alltagssituationen vertrauen und diesen Weg gehen? Christlicher Glaube ist lebendig und besteht ja in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und Beziehung lebt von Kommunikation. Diese Kommunikation mit Gott nennen wir Christen Gebet. Gebet hat Macht, weil Gebet Gottes Liebe wie einen starken Strom ins Leben holt. Hören wir nicht auf, Menschen zu lieben und für sie zu beten. Machen wir uns eins mit diesem Wunsch des Paulus, Jesus Christus immer besser kennenzulernen und in dieser Beziehung im Vertrauen seine Kraft tatsächlich zu erfahren, mitten in unserem Alltag, in unseren herausfordernden Situationen, die nicht vergleichbar sind mit diesen Situationen, von denen wir heute gehört haben. Wenn wir Jesus lieben, dann sind wir auch bereit, für diese Liebe zu leiden, da wo es sein muss. Leidenschaft der Liebe gibt es nicht auch ohne Leidensbereitschaft. Jesus ist also ein Vorbild. Er ist voller Leidenschaft für die Liebe, für uns, aber für jeden. Und er ist gekommen, damit Menschen aus der Macht des Bösen hinüberwechseln können in sein Reich des Lichts, in ein Leben der Liebe und des Friedens. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass deine Liebe stärker ist als der Tod. Dass deine Liebe Böses überwunden hat, ganz grundsätzlich. Aber dass deine Liebe in unser Leben fließt und wir mit deiner Liebe auch das Böse, das uns umgibt, das wir erleben, überwinden dürfen. Danke für die Kraft deiner Liebe und danke für die Kraft von Gebet. Danke für Veränderungen, die du schenkst. Danke, dass du dich Menschen in den Weg stellst und dich offenbarst. Danke für solche Geschichten wie von Saulus, der zum Paulus wurde. Danke, dass deine Liebe so überzeugend ist. Und ich danke dir für die Möglichkeit heute im Abendmahl, dass wir unsere Beziehung zu dir erstmals oder wiederholt festmachen dürfen. Dass wir eintreten dürfen in dieses Bündnis, das du mit deinem Blut besiegelt hast. Dass wir uns einladen lassen, erneut in diese Beziehung zu dir, dass eine Leidenschaft für die Liebe wächst in unserem Leben, dass wir mit Paulus sagen können, ich möchte dich immer besser kennenlernen und deine Kraft erfahren, diese Auferstehungskraft, die alle menschlichen Möglichkeiten sprengt, und ich möchte auch deine Leiden mit dir teilen. Wir haben eine Ewigkeit vor uns und du hast uns unzerstörbares Leben gegeben. Jesus, danke für dein Angebot, dass wir heute Abend mal feiern dürfen, mit dem wir ausdrücken, dass wir ein Teil von dir sind. Erlöst, freigekauft und dass du uns neues Leben geschenkt hast. Danke für deine Vergebung, deine Erneuerung, dein Heil, was in unser Leben fließt, und danke für die Gemeinschaft, die du stiftest. Dass wir gemeinsam ein Organismus sein dürfen mit allen Nachfolgern auf der ganzen Welt und aller Zeiten. Danke für den Anteil, den wir an deinem Leben und deiner Kraft haben dürfen. Amen.